Wir haben einen großartigen Bibeltext, der sehr bekannt ist. Paulus und Silas im Gefängnis. Und ich lese nicht den Anfang, wie sie überhaupt dahin gekommen sind, sondern ich lese, was dort dann passiert. Und zwar Apostelgeschichte 16, ab Vers 23. Nachdem man sie hart geschlagen hatte, warf man sie ins Gefängnis und befahl dem Kerkermeister, sie gut zu bewachen. Als er diesen Befehl empfangen hatte, warf er sie in das innerste Gefängnis und legte ihre Füße in den Block. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott und es hörten sie die Gefangenen. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundmauern des Gefängnisses wanken. Und zugleich öffneten sich alle Türen und von allen fielen die Fesseln ab. Als aber der Kerkermeister aus dem Schlaf auffuhr und sah die Türen des Gefängnisses offen stehen, zog er das Schwert und wollte sich selbst töten, denn er meinte, die Gefangenen wären entflohen. Paulus aber rief laut, tu dir nichts an, denn wir sind alle hier. Der aber forderte ein Licht und stürzte hinein und fiel zitternd Paulus und Silas zu Füßen. Und er führte sie heraus und sprach, ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie sprachen, glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig. Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Hause waren. Und er nahm sie zu sich in derselben Stunde in der Nacht und wusch ihnen die Striemen. Und er ließ sich und alle die Seinen sogleich taufen und führte sie in sein Haus und bereitete ihnen den Tisch und freute sich mit seinem ganzen Hause, dass er zum Glauben an Gott gekommen war. Die Geschichte geht noch weiter, aber wir lesen mal nur so weit. Ich finde es unglaublich, was Paulus und Silas da so, was die so machen in der Apostelgeschichte, dass die unterwegs sind für das Evangelium und mich fordert es immer heraus und stellt mir die Frage, was bist du eigentlich bereit zu tun, damit das Evangelium in die Welt kommt, damit die Hoffnung in die Welt kommt und das Leben in die Welt kommt, damit müde Augen wieder voller Hoffnung leuchten. Was bin ich bereit dafür zu tun? Oder bin ich schon müde geworden und denke mir, mal gucken, sollen andere machen? Oder ich kann sagen, das Evangelium läuft vielleicht alleine um die Welt, braucht mich nicht. Paulus und Silas, die haben etwas gemacht und sie haben den reichen Männern von Philippi die Butter vom Brot genommen. Da war eine Frau, die hatte den Wahrsagegeist und die hatte zwar nicht mehr alle Schüsseln im Schrank, aber sie konnte die Zukunft voraussagen. Die wusste, was passiert. Und das ist natürlich ein Pfund. Diese Frau hat Menschen gesagt, wie es was kommen wird, was passieren wird. Damit kann man unheimlich viel Geld machen. Und die Männer, für die sie da gearbeitet hat, die haben echt profitiert. Bis Paulus und Silas so genervt waren von dieser Frau, die hinter ihnen hergelaufen ist, und die ganze Zeit gesagt hat, wer sie sind. Sie hat die Wahrheit gesprochen, aber letztendlich hat es Paulus und Silas, denen ging es so auf den Geist, dass sie sie gesund gemacht haben. Also dieser Geist ist ausgefahren und sie konnte die Zukunft nicht mehr voraussagen und hatte auf einmal alle wieder Schüsseln im Schrank. Und dann wurden die aufgebracht, die Menschen im Ort. Also man hat dann versucht, irgendwie das ganze Volk aufzuwiegeln, Paulus und Silas. Und dann hat man die Anti-Judaismus-Karte gezogen, die immer gezogen wird, wenn man irgendwie nicht mehr weiter weiß. Denkt man zumindest, kommt immer wieder dieses, ja, die Juden. Ja, die zwei sind Juden, die stiften hier Unruhe, die machen alles durcheinander und das kann doch wohl nicht sein. Und dann entscheiden die obersten Stadtrichter letztendlich, dass Paulus und Silas ins Gefängnis geworfen werden. Und vorher werden sie geschlagen mit Stöcken, mit richtigen Knüppeln, so Baseballschlägern, einfach draufgehauen, volle Kanne. Und ihr könnt euch vorstellen, wie zugerichtet die waren. Da hat jeder Knochen hat da wehgetan. Und die hatten offene Wunden, offene Stellen. Eigentlich hätte das gar nicht passieren dürfen, weil zumindest der Paulus, von dem wissen wir, er ist römischer Staatsbürger, der darf nicht mit einem Stock einfach geschlagen werden. Und dann hat man die beiden, Paulus und Silas, einfach ins Gefängnis geworfen. Man hat sie dem Kerkermeister übergeben. Der Kerkermeister war kein Staatsdiener wie jetzt heute, war kein Angestellter im Staat, sondern er hat so privat so dieses Gefängnis betreut. Ja, jeder Ort braucht ja irgendwie einen Platz, wo die Gefangenen hinkommen. Er selber hat gehaftet für die Gefangenen. Er selber war verantwortlich dafür, dass denen nichts passiert. Naja, das war wurscht, aber dass die halt nicht raus können. Er selber war der Leiter dieses Gefängnisses. Und weil er gesagt bekommen hat, die müssen besonders gut bewacht werden, hat er sie eingesperrt in das Innerste des Gefängnisses, den innersten Raum. So, hier ist der innerste Raum. Und die wurden nicht einfach nur eingesperrt, sondern, soll ich mal gucken, ob ich mein Stiftchen finde. Huhu. Lass liegen, lass doch liegen. Es tritt sich doch fest. Also das wird jetzt eine komplizierte Sache hier. So, das sind die Füße. Die haben wir schon mal hingekriegt. Also die wurden hier tatsächlich in so einen Block eingespannt, sodass die sich kaum bewegen konnten. Also da war ganz wenig Spielraum. So, jetzt kommt das Schwerste hier zum Malen. Puh. Also das hier können die Füße, die gehören da dazu, gell? Hm. So, der hat hier ausgestreckte Beine. So, das sind Paulus und Silas. Hier, ja. Ach, wir müssen auch noch schwenken hier. Das ist heute richtig kompliziert. Da hätte man den Schwenker anstellen müssen. So, jetzt ist das aber nicht nur hier ein schöner Raum, sondern es ist das Innerste, sozusagen der Hochsicherheitstrakt dieses Gefängnisses. Ach, jetzt muss ich es wieder drehen, oder was? Und die Situation ist katastrophal, weil die zwei, die sitzen ja nicht nur da und wissen nicht, wie es weitergeht, sondern sie haben Schmerzen. Sie haben Angst, weil sie nicht wissen, wie es weitergeht. Letztendlich sitzen sie an einem Ort, wo sie verzweifeln könnten. Das ist ihre Situation. Und sie sind wirklich voller Schmerzen. Da tut alles weh. Sie können sich auch nicht einfach irgendwie rumdrehen oder auf die Stelle legen, wo es nicht so weh tut, sondern sie sitzen da, sie können sich nur zurücklegen, aber alles tut weh. Schrecklicher Zustand. Sie sind in einer Art Endstation. Sie sind in einer Art, ich würde es nennen, Haus des Schreckens. Und sie haben so freudig angefangen mit ihrer Missionstätigkeit und haben sogar geschafft, ja, bis nach Europa zu kommen, bis nach Philippi. Und das Evangelium läuft um die Welt. Und jetzt Endstation, Gefängnis, Schmerzen. Sie wissen nicht, ob sie da lebend wieder rauskommen. Wir haben letztes Jahr im Keller ein Räumchen umgestaltet. Also das war vorher eine Rümpelkammer. Also halt da, wo man alles einfach reinstellt. Unseren alten Schreibtisch, den wir nicht mehr brauchen. Irgendwelche Kisten mit Kleidern, Kinderkleider, alles übereinander gestapelt, völliges Chaos. Und letztes Jahr haben wir den Raum umgestaltet. Also erst den einen Raum, da hat der Sigi mitgeholfen, den Boden zu verlegen, schönen Laminat rein. Und das ist jetzt ein Gästezimmer. Also wenn ihr mal Urlaub machen wollt, könnt ihr bei uns im Gästezimmer schlafen, im Keller. Und daneben dieser Raum, den haben wir auch laminiert. Sagt man das so? Nee, Laminat verlegt. Und dann so eine Art, so ein kleiner Fitnessraum halt. In Corona kannst du ja sonst nichts machen. Kleiner Fitnessraum. Und der ist richtig schön geworden. Richtig schöner Raum. Einfach mal umgestaltet. Gestern haben wir auch mal wieder losgelegt. Wir haben dem Ben ein eigenes Zimmer geschaffen und die zwei Kleinen sind jetzt zusammen. Haben gestern zwei Betten aufgebaut und haben die Wand gestrichen. Die war völlig hinüber. Unser Kleiner haut immer irgendwie Löcher in die Wand. Ich weiß nicht, was da kaputt ist. Oder macht riesen Nägel rein. Für so ein kleines Bild hat er neulich so einen Nagel reingehauen und dann ist halt ein riesen Loch drin. Ja, oder wir haben irgendwas an die Wand gedübelt und die Kinder reißen das halt irgendwann in ihrer im Übermut dann raus und dann gibt es riesige Löcher da drin. Also Wand verspachtelt, gestrichen, der Raum ist wieder wunderschön. Warum erzähle ich euch das? Weil es was Faszinierendes ist, was hier in der Geschichte passiert. Nämlich Paulus und Silas gestalten ihren Gefängnisraum um. Also jetzt nicht wirklich, weil sie können sich ja überhaupt nicht bewegen. Aber sie machen aus dem Haus des Schreckens etwas, nämlich ein Haus des Gebets. Das hat mich sehr fasziniert, als ich das so begriffen habe, was da eigentlich passiert. Sie fangen an, erst zu beten. Das steht extra so drin. Sie fangen erstmal einfach an zu beten und wahrscheinlich erstmal zu klagen und zu sagen, Gott, wie kann das sein? Warum bringst du uns in so eine unglaubliche, schreckliche Situation? Was hast du dir dabei gedacht? Die ganze Verzweiflung, die ganze Angst erstmal auszudrücken und Gott hinzuwerfen. Und irgendwann sind sie an dem Punkt, wo sie anfangen zu singen. Und dann fangen sie an, Loblieder zu singen. Und das ganze, dieser ganze Gefängnisraum, Haus des Schreckens, wird zu einem Haus des Gebets. Sie singen, sie preisen. Das ganze Gefängnis wird erfüllt von dem Schall ihres Singens. Die Schmerzen sind nicht weg. Die Verzweiflung, die weicht, die weicht. Vielleicht spüren sie ihre Schmerzen nicht mehr so. Mich hat es fasziniert, weil ich mir denke, ich bin auch manchmal in so Häusern, in so Gefängnisräumen. Da sehe ich dann nur, die Gitterstäbe oder vielleicht gucken Paulus und Silas auch nur auf die Wand, auf die graue, kalte, modrige Wand. Dann sehe ich vielleicht eine Ratte rumspringen. Und es ist ein Zustand der Angst. Und manche Gefängnisräume kann ich doch tatsächlich verwandeln, umgestalten, neu machen, wenn ich ins Loben komme. Das soll jetzt keine einfache Lösung sein für alle Probleme, die es gibt. Hey, du hast Not, hey, du hast Schmerzen, du hast Angst vor der Zukunft. Hey, du musst einfach nur loben, dann wird es schon wieder. Ja, nimmst Feiert Jesus Liederbuch und dann fängst du vorne an und singst die alle durch. Und danach bist du wie neu geboren, wie erfrischt. Alle Schmerzen sind weg, alles ist weg. Das ist schon ein besonderer Moment, wo die beiden von Gott instand gesetzt werden, zu singen. Das ist schon ein besonderer Moment. Aber manchmal ist es das, was wirklich hilft. Wenn ich anfange zu beten und Gott mich dann in den Lobpreis reinschiebt. Ich merke, ich kann singen. Ich merke, ich kann Gott preisen. Ich sehe ihn auf einmal wieder, wo ich vorher gedacht habe, wo bist du eigentlich? Ich spüre dich nicht, ich nehme dich nicht mehr wahr. Paulus und Silas sitzen hier in diesem, ich nenne es mal, es passt jetzt nicht ganz, Inner Circle. Und sie öffnen ihren Blick für das, wo Gott ist. Und Gott ist hier auch im Outer Circle, im weiteren Kreis unseres Lebens. Warum sollen die Gott loben und anbeten? Das ist ja auch so eine Frage, wenn es schwierig ist oder mir geht es nicht gut. Warum soll ich Gott anbeten und preisen? Dafür, dass ich im Haus des Schreckens sitze? Dafür, dass Gott mit Nichtanwesenheit glänzt? Soll ich ihn dafür ehren und die Arme hochmachen und sagen, du bist so prima und toll? Warum soll ich Gott anbeten in schwierigen Situationen? Und das erleben jetzt Paulus und Silas. Stück für Stück. Also sie loben, sie singen, sie sind außer sich vor Freude. Nee, sie sind begeistert von Gott. Sie gestalten ihr Räumchen um. Und dann passiert dieses Erdbeben. Also erstmal alles vibriert, alles wackelt. Und die denken bestimmt alle in diesem Gefängnis, auch jetzt stürzt hier alles zusammen. Da ist erstmal eine Angst da. Und dann springen die Türen auf. Also es ist schon eine unglaubliche Geschichte. Ja? Türen springen auf und dann lösen sich die Ketten. Es löst sich alles, fällt alles ab und alle sind frei. Okay, was macht man jetzt? Raus hier, nichts wie weg. Wenn Gott schon mal hier so eine Gelegenheit schenkt, ja, wo man frei sein kann, dann jetzt ist Zeit des Ausbruchs. Interessant ist, sie laufen nicht weg. Paulus und Silas laufen nicht weg. Die anderen Gefangenen laufen irgendwie auch nicht weg. Also hier hat Gott schon echt seine Hand auch im Spiel. Der Kerkermeister wird wach. Er läuft ganz schnell zum Gefängnis hin. Und dann sieht er, wie alle Türen offen stehen. Und er läuft da durch. Und das ist jetzt sein Haus des Schreckens, in das er reinkommt. Weil er weiß, wenn diese Gefangenen weg sind, wenn das Gefängnis in Schutt und Asche liegt, oder wenn, nee, das nicht, aber wenn die Türen alle offen sind, dann kriegt er ein riesiges Problem. Weil er haftet persönlich für jeden Gefangenen, der jetzt hier abhanden kommt. Damals war es sogar in der Orient manchmal so, wenn ein Mörder freigekommen ist, weil der Kerkermeister nicht richtig aufgepasst hat, dann musste einfach der Kerkermeister die Strafe übernehmen des Mörders. Also es konnte sein, dass er und seine Familie ihr Leben lassen müssen dafür, was hier passiert ist. Das war jetzt kein Spaß. Er kann sich nicht ausruhen und sagen, war ein Erdbeben und so, Naturgewalt, zahlt die Versicherung. Nein, er selber haftet. Deswegen sieht er auf einmal rot. Alles aus. Und er will sich schon umbringen. Einzige Möglichkeit für ihn, Suizid. Und Paulus und Silas, die sitzen immer noch da. Nicht mehr in dem Block, nicht mehr mit Blick auf die Stäbe, sondern sie sind frei, aber sie sitzen da oder stehen vielleicht auch und strecken sich und dann sagen sie, stopp, bring dich nicht um, bring dich nicht um. Wir sind alle noch da. Für den Kerkermeister ist es unglaublich, was hier passiert. Er will jetzt ein Licht haben, dass er sehen kann, ob alle noch da sind. Dann mit dem Licht zittert er sich dann so durch und merkt, die sind ja wirklich alle noch da. Und dann gehen sie zusammen nach draußen, Paulus, Silas und er. Das ist wirklich der Schock seines Lebens. Der Mann ist fix und fertig. Und dann wirft er sich vor ihnen auf die Knie und fragt, ihr Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Und Gott sagt, und Paulus und Silas sagen, glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig. Wenn der Gefängniswärter sagt, wie kann ich jetzt hier gerettet werden, also nach Rettung fragt, dann ist es keine Frage nach, wie finde ich jetzt mein ewiges Seelenheil, sondern wir müssen uns das vorstellen, der ist immer noch fix und fertig, er weiß auch, das wird hier Konsequenzen haben und er fragt wirklich, wie kann ich aus dieser Nummer wieder irgendwie heil rauskommen? Wie kann ich meinen Job behalten? Wie kann ich in Philippi weiter wohnen bleiben? Wie werde ich und meine Familie gerettet? Rettung in der Bibel ist meistens was ganz Konkretes im Hier und Jetzt. Wisst ihr, was spannend ist? Wenn man so auf die Situation draufschaut, wer braucht Rettung? Paulus und Silas müssen gerettet werden. Die brauchen ganz dringend Rettung. Der Kerkermeister ist abends in sein Bett gegangen und hätte niemals gedacht, dass in dieser Nacht eine Situation kommt, wo er auf einmal der Mensch ist, der am meisten Rettung braucht. Und dann merkt er auf einmal, ich brauche Rettung. Wer rettet mich? Und er merkt, ich habe gar keinen Retter. Ich habe niemanden, der mich rettet. Ich kenne keinen Retter. Also fragt er die zwei Gefangenen, die er hier vorher noch brutalst da ins Gefängnis und in den Block eingespannt hat, sie mit verächtlichen Blicken gestraft hat. Die fragt er jetzt, wo finde ich Rettung? Ich brauche einen Retter. Ihr wisst, wo ein Retter ist. Ihr habt einen Retter. Wir brauchen einen Retter. Jeder von uns braucht einen Retter. Und Paulus und Silas erleben, warum haben sie Gott angebetet und gelobt? Weil Gott rettet. Jetzt brauche ich einen neuen Stift. Weil er rettet. Deswegen. Gott ist ein rettender Gott. Und das Leben von diesem Kerkermeister verändert sich. Er öffnet sich für diesen Retter. Er merkt auf einmal, glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet. Und du und deine Familie werdet selig, steht hier, werdet glücklich werden. Der Kerkermeister entdeckt dieses Geheimnis des Glaubens, dieses ganz Einfache. Glaube an den Herrn Jesus. Mehr ist es nicht. Um gerettet zu werden im Leben, mehr ist es nicht. Paulus und Silas erleben das. Denn hier im Gefängnis machen sie nichts anderes als genau das. Sie glauben an den Herrn Jesus und sie werden gerettet. Der Kerkermeister muss das Gleiche tun, genau das Gleiche. Nicht mehr, nicht weniger, an den Herrn Jesus glauben und er wird gerettet. Und das ist das Geheimnis des Glaubens, das ist ganz einfach. Und dann erlebt der Kerkermeister Veränderung, Erneuerung. Oh, das sieht man überhaupt nicht. Ja? In einem anderen Stift. Und zwar so richtige Veränderung. Wenn Jesus Menschen rettet, wenn er sie befreit in ihren Notlagen, dann verändert er sie auch. Der Glaube ist nicht nur was, was uns ein bisschen besser macht oder was das Leben ein wenig schöner macht oder noch ein wenig bunter oder was mein Verhalten noch ein bisschen moralischer macht. So ein bisschen Verbesserung nach oben hin ist immer noch Luft, oder? Nee, Gott sagt, ich will dein Herz verändern. Ich mache dich neu. Ich krempel dich um. Das ist seine Idee von ich rette Menschen. Und danach finden sie in ein neues Leben rein. Deswegen loben und preisen Paulus und Silas hier im Gefängnis den lebendigen Gott. Wenn ich nur auf das hier schaue, also der innere Kreis meines Lebens, dann ist manchmal wie so ein Dschungel. Ich komme nicht voran, ich sehe auch nicht, ich habe keinen Horizont, ich habe keine Perspektive, ist alles schwierig. Und die beiden öffnen ihren Blick für den Gott, der größer ist, der hier größer ist, der rettet, der Veränderung bringt, der durch das Erdbeben Unheimliches in Bewegung bringt. Und keiner hätte gedacht, dass dieser Kerkermeister am Ende ein veränderter Mensch ist. Das hätte keiner gedacht. Und ich möchte uns das mitgeben, diese Idee von Paulus und Silas, Gott zu loben, auch in den schwierigen Zeiten unseres Lebens. Weil Gott rettet, weil Gott Veränderung schenkt, weil Gott nicht alles anders macht und nicht alles nach unseren Vorstellungen, aber er hat einen Plan und er hat sogar in Philippi diesen Kerkermeister im Blick. Und man sagt, das ist kein gescheiter Mensch. Der will nur Kohle machen, indem er Menschen einsperrt. Das ist nicht so ein ehrenhafter Beruf. Und ihm geht es doch so gut. Der hat doch ein tolles Leben, ist alles prima. Der braucht keine Rettung. Und Gott schaut diesen Kerkermeister an und sagt, den mag ich retten. Und am Ende steckt er dem Kerkermeister eine Visitenkarte zu. Und sagt, guck mal drauf, es steht drauf Lydia, Purpur und Stoffhandel und so. Und da gehst du hin zu dieser Frau. Die treffen sich da am Fluss, da ist Gemeinde. Und da gehst du hin mit deiner Familie und lebst ein neues Leben. Erlebst Gemeinschaft. Faszinierende Geschichte. Und ich habe das die Woche ein paar Mal ausprobiert in Situationen. Es war jetzt nicht tragisch, aber wo ich so innerlich entmutigt war oder so ein bisschen gefragt hat, Herr, was hast denn du jetzt schon wieder vor? Oder warum geht es jetzt da nicht vorwärts? Oder Sachen, die mich geärgert haben. Ich gedacht, so, jetzt gehe ich mal nach nebenan, nimm meine Gitarre. Das ist schön, dass ich ein bisschen meine Gitarre schrabbeln kann. Und ich singe einfach mal Loblieder, die aus meinem Herzen rauskommen. Und ich habe gemerkt, boah, das verändert was in mir. Das hat eine Kraft. Weil ich was ausspreche, was ich in dem Moment vielleicht erstmal nicht sehe und was trotzdem da ist. Nämlich, da ist ein Gott, der größer ist, der rettet, der heilt, der Veränderung schenkt, der mich rettet, der mich liebt, auch hier im Gefängnis, auch hier in dieser Schwierigkeit, die ich manchmal wirklich nicht verstehen kann. Und so machen sie das Haus des Schreckens zu einem Haus des Gebetes. Und das wünsche ich mir auch für unsere Gemeinde, dass wir ein Haus des Lobpreises, des Gebetes sind. Sie machen hier in einer unmöglichen Situation ein kleines Worship-Event. Unglaublich. Deswegen mag ich, wenn wir uns hier treffen zum Gottesdienst und dass wir Hoffnung haben für die Welt, für die Menschen und auch für uns selbst. Dass wir Gott loben und preisen mit ganzem Herzen, auch wenn es uns schwerfällt. Und dass wir da gemeinsam auch Gott erleben und dass wir ihn gemeinsam spüren. Amen.